So, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Endlich scheint der Frühling zu kommen. Darüber freuen wir uns. Man hat wieder ein neues Lebensgefühl oder ein anderes Lebensgefühl, würde ich sagen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass das Leben wieder sprießt und eine gewisse Leichtigkeit wieder entsteht. Ja, wir sind im 1. Mose 14 angelangt, in dieser Geschichte über den Patriarchen, den Stammvater Abraham. Und ich habe die Überschrift gewählt, Mut im Glauben. Und wir werden das dann sehen, wenn wir den Text lesen, dass Abraham hier wirklich eine unglaublich mutige Tat vollbracht hat. Zuvor aber kurz Bezugnahme auf die Textlesung ist aus dem Hebräerbrief, wo wir gesehen haben, wie wichtig dieser König Melchisedek ist, von dem wir dann in diesem Kapitel lesen werden. Das heißt, er ist in den Psalmen, wurde auf ihn Bezug genommen, auf diese Situation, und im Neuen Testament, wie wir gehört haben, wird auf ihn Bezug genommen. Er ist ein Vorbild auf Christus. Bereits hier in 1. Mose 14 taucht plötzlich ein Priester auf, der ein Vorbild wird für das Priestertum Jesu. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr erstaunlich, wenn man sich mit der Heilsgeschichte beschäftigt. Und einmal mehr sehen wir, wie wichtig Abraham ist für die Heilsgeschichte, aber natürlich auch für uns. Er ist unser Vorbild im Glauben. Der Text aus 1. Mose 14 ist etwas länger und ich werde ihn so abschnittsweise mit uns lesen. Wir beginnen einmal mit dem ersten Teil, eine Textwüste, aber ihr könnt euch gerne eure Bibel aufschlagen, dann habt ihr es vielleicht besser vor Augen. Ich lese es auch hier vor. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von China, Arjochs, des Königs von Elasar, Kedor Laomers, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedor Laomer gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich, und im 14. Jahr kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashtaroth Kamayim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kirjatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hatzezon Hamaton wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sieben Tal Siddim, gegen Kedorlaomer, den König von Elam und Tidal und so weiter und so fort. 4 Könige gegen die 5. Im Tal Siddim aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube, und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein. Die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon. Denn er, nämlich Lot, wohnte in Sodom. Alles mitbekommen? Alles klar. Also wir haben hier eine Fülle von Namen, Namen von Königen, eine Fülle von Ländern, eine Fülle auch von Namen von Städten. Und wir sehen, das ist kein Märchen. Vielleicht ist es deswegen so dezidiert hier niedergelegt in diesem Bericht, damit wir sehen, das ist kein Märchen. Ein Märchen beginnt, es war einmal ein König in einem wunderbaren Land. Kein Mensch weiß, wer der König war, kein Mensch weiß, was das Land war. Es geht dann in einem Märchen nur um den Inhalt, um die geistliche Botschaft. Hier sehen wir, es ist ein Tatsachenbericht. Das heißt, das, was wir hier erleben, findet in Raum und Zeit statt und hat natürlich trotzdem eine geistliche Dimension und eine geistliche Geschichte, eine geistliche Botschaft. Und das ist eben das Wesen der Heiligen Schrift. Das Leben von uns Menschen findet in Raum und Zeit statt und hat aber natürlich eine geistliche Dimension. Schauen wir uns nun ein bisschen an, damit wir ein Gefühl bekommen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Wir haben hier diese Landkarte des Vorderen Orients. Wir sehen hier die Gegend, wo diese Könige hergekommen sind, nämlich aus dem Zweistromland. Mesopotamien, das Zweistromland. Das ist das Land, die Wiege der menschlichen Kultur, wie wir schon einmal festgestellt haben, hier, Ur in Chaldea, hier kommt Abraham ursprünglich her. Eigentlich kommen Könige aus seiner alten Heimat, sozusagen, wo er wieder eine Begegnung hat. Und diese Könige, die haben, also im Speziellen dieser Kedor Laomer, wo war der, aus Elam, der hatte diese Könige, die hier in Kanaan waren, unterdrückt gehabt. Das ist 12 Jahre lang gut gegangen, dann haben sie sich empört. Und jetzt kommen sie und üben sozusagen Rache. Und wir sehen, dass dieses Land Kanaan, das ist ein kleines Land, ein kleiner Flecken, der liegt zwischen den Hochkulturen von Mesopotamien und Ägypten. Und immer ging das Kräftemessen hin und her. Und immer waren sie zwischen den Fronten. Und hier, also wir sind 2200 vor Christus, hier also sind diese Könige, die jetzt kommen und Rache üben gegen diese Könige, diese Stadtkönige, die es gewagt haben, sich aufzulehnen gegen ihre Unterdrückung. Und jetzt gehen wir ins Detail und schauen uns das an. Das ist jetzt das Land Kanaan in einer größeren Version. Und jetzt sehen wir, wie sie von Norden runterkommen und der Reihe nach diese Völker bekämpfen. Und was wir hier nicht sehen, sie ziehen weiter nach Süden, machen dann einen Bogen und kommen wieder nach Norden. Und das ist dann der Platz, wo dann die Schlacht stattfindet, von der wir gelesen haben, nämlich dieses Tal, in dem das Tal Siddim, wir haben ja schon gehört, dass die Städte Sodom und Gomorra und diese Städte hier in der Gegend um das Tote Meer gelegen sind. Und jetzt sozusagen kommt es zum Showdown, dass eben diese Schlacht dort stattfindet. Und das war eine relativ kurze Schlacht, weil einerseits sind die Könige in die Asphaltgruben hineingefallen, die da irgendwo gewesen sind. Also das ist eine ziemlich jämmerliche Angelegenheit, weil das ist ihre Heimat gewesen. Das heißt, sie hätten eigentlich wissen müssen, wo die Asphaltgruben sind, aber sie sind voll hineingekracht und die anderen sind in das Gebirge geflüchtet, sehr wahrscheinlich in diese Region hier. Da geht es dann steil hoch vom Toten Meer und sind dorthin geflüchtet. Und dann haben eben diese Könige die Städte Sodom und Gomorra plündern können, haben alles mitgenommen, was sie gehabt haben, und auch Lot. Und es steht hier so ganz trocken da, denn er wohnte in Sodom. Was war das Letzte, was wir von Lot gehört haben in der Abrahams-Geschichte? Das Letzte war, dass er seine Zelte aufgeschlagen hat bis nach Sodom hin. Aber er wohnte noch in den Zelten. Und jetzt sehen wir, jetzt wohnt er bereits in der Stadt drinnen. Er hat also seine Fremdlingschaft, sein Nomadentum aufgegeben und wohnt nun bereits in Sodom. Und das, liebe Geschwister, ist eine Warnung an uns, dass wir nicht spielen sollen mit den Verlockungen der Welt. Wir haben schon damals gesehen, dass Lot sich beeindrucken ließ von der Fruchtbarkeit, von der Schönheit dieser Stadt Sodom. Aber es war nicht der Platz, den Gott vorgesehen hatte. Und jetzt sehen wir, dass diese Verlockungen so weit geführt haben, dass er bereits in Sodom wohnt und an dem Wohlstand, an dem Reichtum teilgehabt hat. Aber Reichtum und Wohlstand weckt immer auch Begehrlichkeiten. Und das musste er jetzt hier erleben, weil die Könige eben diese Städte geplündert haben und er, Lot, war mittendrin. Wir lesen weiter in diesem Text. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinten Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken. 318 Mann. Und jagte ihnen nach bis Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links oder nördlich von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, und auch Lot seinen Neffen und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Abram, der Hebräer, das ist die erste Erwähnung dieses Begriffs des Hebräers. Wir wissen ja, dass die Israeliten auch Hebräer genannt werden. Man weiß nicht hundertprozentig, wo dieser Begriff herkommt. Er taucht hier das erste Mal auf und Abraham wird sozusagen unterschieden von den Völkern des Landes, den Amoritern und wie sie alle heißen. Und wir sehen hier, dass Abraham, obwohl er ein Fremdling im Lande war, er hatte Bundesgenossen. Es sind drei Männer erwähnt in der Region, wo er gelebt hat, wo er seine Zelte aufgeschlagen hatte. Er hatte Bundesgenossen. Und das ist interessant. Das heißt, er hatte mit diesen Menschen oder mit einzelnen Menschen in diesem Land, das eigentlich, in dem er ein Fremdling war, hatte er Verträge abgeschlossen. So könnte man das heute sagen. Wahrscheinlich war es eine Art Nicht-Angriffspakt. Also sie haben sich gegenseitig den Frieden zugesprochen, aber wahrscheinlich auch einen Schutzpakt. Dass sie gesagt haben, wenn du angegriffen wirst, dann helfen wir dir und wenn wir angegriffen werden, hilfst du uns. Und in dieser Weise hat Abraham in diesem Land gelebt. Das heißt, er hat, ich verwende jetzt den neutestamentlichen Begriff, er hat in der Welt gelebt und hat in dieser Welt seine Verantwortungen wahrgenommen, hat in dieser Welt seine Ordnungen gehabt, aber er war nicht von der Welt. Also seine Blickrichtung war immer auf den lebendigen Gott ausgerichtet und trotzdem war er mit beiden Beinen in dieser Welt. Und in dieser Begebenheit nun ergreift Abraham die Initiative. Und das, was Abraham hier macht, das ist ein überaus mutiger Glaubensschritt. Man muss sich vorstellen, wir haben vorher gesehen, die Landkarte von diesen Völkern da im Zweistromland, die sich verbündet haben und gegen diese kleinen Völker in Kanaan gezogen sind. Sie haben sie ja förmlich überrannt. Das war ein Plünderungsfeldzug. Die haben die Leute überrannt. Und das war sicher ein größeres Heer als das, das Abraham hatte. Abraham ist ein Nomade. Und dann hat er noch diese Bundesgenossen gehabt. Also wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in dieser Truppe waren. Vielleicht, also wir lesen hier von 318 Mann, die im Haushalt von Abraham gelebt haben. Vielleicht noch einmal dreimal so viel. Vielleicht waren es 1000 Mann. Die gingen ein Heer von wahrscheinlich 20.000, 30.000. Jetzt die Initiative ergriffen haben. Und das ist gewaltig, menschlich gesehen aussichtslos. Das ist crazy, dass er sagt, ich gehe hin und will meinen Bruder Lot zurückholen. Sie sind also hier hat Abraham gewohnt in Hebron und sie haben sich aufgemacht mit diesen Bundesgenossen sind hier hoch bis Dan. Und dort haben dieses Heer gefeiert. Sie haben sich dort niedergelassen. Sie haben gesagt, jetzt sind wir weit weg. Jetzt lassen wir es so richtig krachen. Und haben dort gefeiert. Und das hat auch Abraham ausgenutzt. Und dann sind sie in Panik geflohen, weiter Richtung Damaskus. Noch weiter nach Hoba. Das ist ungefähr die Situation. Das waren also 250 Kilometer nach Dan. Das ist also tagelang waren die unterwegs mit ihrem Tross von vielleicht 1000 Mann oder so. Sie hatten auch nicht viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es war eine sehr spontane Aktion. Und wir fragen uns, ja, wie ist denn das möglich? Das klingt jetzt aber schon ein bisschen eher nach Märchen, dass so eine kleine Truppe dieses große Heer besiegen kann. Wir werden dann im nächsten Abschnitt, im letzten Teil des Textes hören, dass Gott die Feinde in die Hand Abrahams gegeben hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass hier Gott hier mit im Spiel war, sozusagen. Sonst wäre es unmöglich gewesen, dass so ein kleines Heer gegen diese Übermacht eine Chance gehabt hätte. Gott hat das Gelingen geschenkt. Das sagt dann dieser Melchisedek, dieser König von Salem. Das aber ist kein Gegensatz dazu, dass Abraham sich aufmacht, dass er seinen ganzen Mut zusammennimmt, dass er sagt, wir müssen entschieden gegen diese Leute vorgehen, wir müssen uns auch überlegen, wie wir das machen. Also nicht einfach drauf los, überlegen, Taktik. Und dann zieht er los. Und das ist das Wichtige, was mir so ein Anliegen ist, was wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift sehen, dass das Wirken Gottes und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Dingen dieser Welt, die schließen sich nicht aus. Und ich habe schon kurz angedeutet, wenn wir das noch einmal überlegen, wie war das möglich, dass sie diesen Sieg erringen konnten. Wir lesen das aus anderen Begebenheiten in der Schrift, dass, wie gesagt, diese Heere teilweise wirklich ausgelassene Feste gefeiert haben, Siegesfeste gefeiert haben, sich betrunken haben, es ein Chaos geherrscht hat und das hat Abraham ausgenutzt. Sie sind in der Nacht, sie haben sich aufgeteilt, sie haben mehrere Trupps gemacht und sind von mehreren Seiten dann auf dieses Heer zu und so haben diese Leute offensichtlich geglaubt, sie sind von einer Übermacht, werden sie angegriffen und haben in Panik sozusagen sind sie geflohen und so konnte Abraham diesen Sieg erringen mit seinen Bundesgenossen. Also der Glaube eines Menschen, der Glaube Abrahams und Gottes Wirken wirken zusammen. Geschwister, und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Glaubensgeheimnis, dass wir immer und immer wieder sehen, dass Gott wirkt. Dass aber Gott erwartet, dass wir das tun, was unsere Verantwortung ist. Ich denke am Psalm 127. Die Bauleute arbeiten umsonst, wenn der Herr das Haus nicht baut. Die Wächter der Stadt wachen umsonst, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht. Aber heißt es nun, dass wir keine Bauleute brauchen? Heißt es nun, dass wir keine Wächter brauchen? Nein, wir brauchen Wächter, wir brauchen Bauleute, die ihre Verantwortung wahrnehmen, die sich Gedanken machen, wie sie das machen. Und Gott gibt das Gelingen, wenn wir es im Glauben tun. Hätte Abraham sich nicht aufgemacht, wären die Leute verloren gewesen. Hätte Gott nicht die Situation positiv beeinflusst, wäre auch alles schief gegangen. Geschwister, und das ist eine ganz, ganz wichtige Glaubenswahrheit, die mir persönlich immer wichtiger und wichtiger wird. Wir neigen ja in unseren Gebeten dazu, dass wir beten, Gott, du kannst ja alles tun. Wir beten, Gott macht das, Gott macht das, Gott macht das. Du kannst ja alles tun, oder? Und ich muss jetzt ja aufpassen, dass ich nicht etwas Falsches sage. Gott kann ja tatsächlich alles tun. Gott ist allmächtig. Gott ist souverän. Aber ich muss auch sagen, Beten hat seine Grenzen dort, wo Menschen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Ich kann nicht erwarten, dass ich gegen Gesetzmäßigkeiten verstoße und dann Gott bitte, na, mach schnell rückgängig. Wenn ich ein Glas nehme und es da vorne beim Fenster runterwerfe, was passiert? Es zerspringt. Es fällt runter und zerspringt. Das ist ein Naturgesetz, das hat Gott so geschaffen. Ich kann nicht es fallen lassen und sagen, Gott macht, dass es wieder hochspringt. Es funktioniert einfach nicht. Gott sagt, du bist ein Tor. Warum machst du das? Und es gibt auch im Reich Gottes Gesetzmäßigkeiten, wo Gott klipp und klar sagt, verhalte dich so, tue das, tue das. Und wenn du das tust, dann werde ich mich dazu stellen. Und ich muss oft denken, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein verwegener Gedanke, aber wenn wir so miteinander beten, dann stelle ich mir oft vor, jetzt gehen die Gebete zu Gott. Und vielleicht bei dem einen oder anderen Gebet denke ich mir, dass Gott sagt, ja, ja, ich höre dein Gebet schon. Aber geh du doch einmal hin und mach das, was ich dir befohlen habe. Und das ist eben dieses Geheimnis, dieses Glaubensgeheimnis, dass Gott von uns erwartet, dass wir im Glauben vorangehen. Und dass Gott dann, wenn wir im Glauben vorangehen, er sich zu uns stellt. Das ist wirklich spannend. Wir sehen das bei Abraham immer und immer wieder, dass Gott sich zu ihm stellt, wenn er im Glauben handelt. Glücklicherweise handelt Gott auch dann, wenn es nicht immer so geschieht, weil sonst wären wir Menschen schon alle komplett erledigt. Weil wir immer wieder Mist bauen und Gott dann auch das ausbügeln muss sozusagen. Das sehen wir ja auch bei Abraham. Aber wir dürfen uns nicht erwarten, dass Gott uns segnet, wenn wir nicht das tun, was er sagt. Gott hat Abraham berufen, dass er zum Segen wird für andere. Das ist die Berufung. Gott hat zu Abraham gesagt, ich segne dich und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham hat die Berufung, zum Segen für andere zu werden. Und dieser Berufung wird Abraham hier gerecht. Er denkt nicht an sich, denn er hätte locker sagen können, dieser Lot ist selber schuld, der ist ja dumm. Ich habe ihm immer gesagt, tu das nicht. Und jetzt soll ich mein Leben aufs Spiel setzen für meinen Bruder Lot? So denkt er nicht, sondern er geht los und rettet seinen Bruder voller Mut, Glaubensmut. Und das ist auch etwas, was wir in der Kirchengeschichte immer wieder sehen, dass Gläubige im Mut mit Mut handeln. Bei Pestepidemien weiß man das, dass Christen sich für die Pesterkrankten eingesetzt haben. Ich habe kürzlich jetzt ein Zeugnis gehört aus Tadschikistan, wo Christen sich für Opfer von Corona-Opfer eingesetzt haben, denn die Leute, die dort mehrheitlich einer anderen Religion angehören, ich möchte es gar nicht sagen, damit man nicht sagt, das ist diskriminierend oder irgendwas, aber die Leute sind davon gerast in Angst und haben ihre Erkrankten sterben lassen und auch sozusagen dann die Toten zurückgelassen und die Christen haben gesagt, das geht doch nicht, man muss doch Tote begraben. Und haben sie begraben. Christen waren die einzigen, die diesem Auftrag nachgekommen sind. Und das hat dann auch dazu geführt, dass hier eine Erweckung entstanden ist. Aber zuerst haben die Christen das gemacht, was gut und richtig ist und was sie von Gott her als ihre Verantwortung gesehen haben. Abraham wird zum Segen. Er kommt seiner Berufung nach. Und jetzt lesen wir den letzten Abschnitt. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schave. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten, El Elyon. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Anea, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil haben. Also, wir sind jetzt hier in Salem, das heutige Jerusalem. Und dort dürfte auch dieses Königstal liegen, von dem man später nochmal in der Schrift liest. Es ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich östlich von Jerusalem. Dort spielt sich jetzt diese Situation ab. Und dort geschieht jetzt etwas, das erstaunlich ist, nämlich plötzlich taucht dieser König von Salem auf, wie aus dem Nichts. Er war auch nicht involviert in diese Kriegsgeschehen. Er ist Priester Gottes des Höchsten und er segnet Abraham. Und der Hebräerbrief sagt dann, ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Damit kommt zum Ausdruck, dass dieser Melchisedek, dieser Priester Gottes des Höchsten, über Abraham steht. Also etwas, was wir wirklich nur schwer fassen können. Aber ich möchte jetzt einmal die Situation uns vor Augen führen, nämlich dieser Segensfluss Gottes. Dieses Bildchen habe ich schon mal in einer Predigt gezeigt. Der Segen Gottes, das ist Abraham. Ja, das ist eine wahrheitsgetreue Nachzeichnung von Abraham. Der Segen Gottes kommt auf Abraham, fließt durch ihn durch und von Abraham weiter. Das ist auch unsere Berufung. Gott segnet uns und wir sollen den Segen weitergeben. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Segensfluss unterbrochen sozusagen und auch der Segen, der auf uns herabkommt, wird unterbrochen. Das habe ich damals gesagt. Und jetzt möchte ich das erweitern in der Weise, dass der Segensfluss kommt, wir geben den Segen Gottes weiter und jetzt kommt er wieder zurück. Melchisedek segnet Abraham, nachdem dieser im Glauben, im Mut losgezogen ist und seinen Bruder und auch die anderen Leute befreit und gerettet hat. Und das ist so etwas Schönes im Glaubensleben, dass wir empfinden das oft als Mühe, als die Verantwortung ist oft eine große Last auf unseren Schultern, die wir haben. Aber Gott sagt, vergiss es mit dieser Last auf den Schultern. Ich bin ja da. Ich stelle mich zu dir. Und so dürfen wir den Segen Gottes weitergeben. Und dann geschieht das Wunder, dass der Segen Gottes in höherem Maße auf uns zurückkommt. Das ist gewaltig. Und Abraham hat hier etwas ganz Entscheidendes lernen dürfen. Wir müssen uns ja bewusst sein, dass Abraham Gott noch nicht wirklich kannte. Gott hatte ihn berufen aus Ur in Chaldea. Aber wer war denn dieser Gott? Wer ist denn dieser Gott, der Abraham berufen hat? Und hier lernt nun Abraham Gott kennen als den höchsten Gott. Das ist natürlich der Hintergrund dieses Götzendienstes, dieser Vielgötterei in diesen Völkern, wo Abraham lernt, dieser Gott, der mich berufen hat, das ist der höchste Gott. Es gibt keinen höheren Gott. Aber noch mehr, es ist der Gott, der Himmel und Erde besitzt oder geschaffen hat. Beides kann man sagen. Und so lernt Abraham etwas völlig Neues über Gott, nämlich, dass sein Gott, der Gott des Himmels und der Erde ist der Gott, der Himmel und Erde besitzt. Und wie wir sehen, hat es auf Abraham sofort eine praktische Konsequenz. Er überlegt nicht mal, ob er diese ganzen Güter aus Sodom sich unter den Nagel reißen soll. Ich sage es jetzt so brutal. Er denkt nicht einmal daran, weil er sagt, nein, ich brauche das nicht. Ich habe den lebendigen Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Er ist fähig, für mich zu sorgen. Er ist fähig, mir Gutes zu geben, in dem Maße, wie ich es brauche. Und es ist dann wirklich spannend, wenn man weiterliest, Kapitel 15, der erste Vers nach diesem Text lautet, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Gott selbst ist sein Lohn. Und so sehen wir, dass diese Erkenntnis über Gott das Leben Abrahams in eine neue Dimension bringt. Und das ist genau das, was wir an diesem Bild sehen, dass wenn wir im Glauben Schritte machen, dann kommen wir in eine neue Dimension des Glaubens. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir diesen Weg gehen. Wenn Gott mir etwas zeigt, dann tue ich es, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich Angst habe, wo wird das hinführen? Du siehst vielleicht schon die ganzen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt. Ich meine, der Abraham, der hat genau gewusst, das wird riskant. Da geht es zur Sache. Ich habe eigentlich Angst davor, menschlich gesprochen. Aber im Vertrauen auf Gott geht er voran. Und genauso möchte ich uns Mut machen, dass wir im Vertrauen auf Gott, dort, wo Gott uns eine Verantwortung gegeben hat, ich gehe voran. Ich tue es und vertraue darauf, dass Gott da ist. Und dann werde ich erleben, dass Gott mich segnet und meinen Glauben in eine neue Dimension bringt. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Messages von diesem Abschnitt. Wir haben ja gesagt, die ganze Predigtserie steht über dem Titel Glaube, Abraham, unser Vater im Glauben. Was bedeutet das für uns? Und ich denke, die Lektionen, die wir heute aus dem Text herausnehmen können: Der Glaube ist keine Krücke für schwache Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Der Glaube ist die Grundlage für ein mutiges Leben, das nicht von Angst geprägt ist, sondern von Mut, weil wir glauben an den Gott des Himmels und der Erde. Das ist unser Gott. Und der Glaube lebt in dieser Welt. Wir leben mit beiden Beinen in dieser Welt. Wir nehmen unsere Verantwortung in dieser Welt wahr und vertrauen darauf, dass Gott Gelingen schenkt, weil er mit uns ist. Und zuletzt eben, wenn wir das tun, dann werden wir gesegnet werden und unser Glaubensleben kommt in eine neue Dimension. Und wenn wir jetzt dann das Abendmahl feiern, dann werde ich noch ein paar Gedanken sagen zu diesem Melchisedek, zu diesem Priester Gottes des Höchsten, der Brot und Wein herausgebracht hat. Das erinnert uns doch ganz stark an das Abendmahl, oder? Und wenn wir dann beim Abendmahl zusammengekommen sind, möchte ich noch ein paar Gedanken dazu sagen, aber jetzt mal hier einen Abschluss machen. Vater im Himmel, wir beten zu dir, dem lebendigen Gott, dem Höchsten,